Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zu dieser kleinen, feinen Sendung, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Wenn jemand mit 51 Jahren ein Buch über sein Leben schreibt, dann ist es mit Sicherheit noch viel zu früh, um über eine Biografie zu sprechen. Mein heutiger Gast nimmt sich der ersten drei Lebensjahrzehnte in der DDR an und wirft einen liebevollen, wenn auch nicht ganz unkritischen Blick zurück. Durch dieses Buch wird mir und uns erlaubt, eine Kindheit, eine Jugend und ein paar Entscheidungen mitzuerleben. Dennoch wird es heute nicht um Ostalgie gehen. Und vom Hier und Jetzt soll diese Sendung natürlich auch handeln.
Hörbar Rust. Heute mit
Petra Nadolny, 51, Ensemblemitglied bei Switch, Schauspielerin und Autorin. Petra kommt im mecklenburgischen Jarmen zur Welt. Nach dem Abitur und Volontariat studiert sie in Leipzig Journalismus. Sie tritt der SED bei, lehnt ein Anwerbungsgesuch der Stasi ab und spürt spätestens beim Eintritt ins Berufsleben, dass die Arbeit eines aufrichtigen Journalisten unter den vorherrschenden politischen Bedingungen für sie nicht möglich ist. Mit ihrem Mann Christoph stellt sie einen Ausreiseantrag, erhält Berufsverbot und gründet eine freie Theatergruppe. 1988 geht's in den Westen. Nadolny bespielt auch hier erfolgreich die Bühnen und wird 1997 für die inzwischen vielfach ausgezeichnete Sendung Switch entdeckt. Heute ist sie hier. Wir freuen uns sehr. Petra Nadolny Reloaded, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Ja, herzlich willkommen nochmal und mea culpa, diese Kurzbiografie. Die arme Miriam musste da jetzt einen Fehler vorlesen. Ich habe nicht nachgedacht. Natürlich heißt dein Mann ja gar nicht Christoph, er hat einen anderen Namen.
Die Namen sind verändert in dem Buch. Also nicht, dass ich jetzt meinen Namen, den Namen meines Mannes unbedingt zurückhalten wollte, aber es gibt natürlich viele andere Namen oder viele andere Menschen, die eine Rolle spielen. Und um die so ein bisschen zu schützen, weil es gibt nicht nur positive Erlebnisse, sind die Namen verändert worden, auch manche Orte und so. Es mischt sich ja auch so ein bisschen mit Fiktionalem und so, dass man jetzt nicht mich da festnageln kann, da habe ich dort aber so gesagt und ich habe das so, sondern deshalb auch mir die Freiheit genommen, die Namen zu ändern.
Das steht ganz hinten, also das mit der Namensänderung, da hätte ich auch natürlich drauf kommen können, ist mir dann auch klar geworden, aber so ganz hinten steht dann eben, vieles war so, ein paar Sachen habe ich dazu gedichtet, manches ist frei erfunden und so kann es ja auch sein, dass es noch andere Sachen gibt, die in dieser Kurzbiografie genannt wurden, die gar nicht authentisch sind. Also das mit der Stasi zum Beispiel, ich weiß gar nicht, haben die dich wirklich mal angesprochen und um Mitarbeit gebuhlt?
Ja, es gab so ein Erlebnis und zwar mussten wir alle ins Zivilverteidigungslager damals in der DDR. Also wenn man studieren wollte, die Jungs mussten zur Armee und die Mädchen mussten irgendwie so ein Zivilverteidigungslager, so hieß das, machen. Das ging 6 Wochen lang und da hatten wir einen Ausbilder. Und da lief alles noch so, wie das so laufen musste. Man machte halt hier mit Gasmaske, robbte man über den Boden und machte diese ganzen Übungen mit. Und den habe ich in Leipzig wieder getroffen und da war der ganz nett, lud mich zum Essen ein. Und nebenbei, neben dem herrlichen Toast Hawaii, wurde mir untergejubelt, ob wie es denn nicht wäre, also mit meiner Karriere, dass man die doch beflügeln könnte, wenn ich doch, ob ich nicht Lust hätte, auch bei der Stasi mitzumachen. Also wirklich diese Frage so leise gestellt über den Tisch. Mir ist fast dieser Toast stecken geblieben im Mund. Weil ich dachte, das geht jetzt zu weit, Junge, ne? Also so eine Frage gestellt zu bekommen, wie soll ich sagen? Also da ging es schon auch um die Wurst, auch wo ich dachte, nee, Junge, also so nicht. Ich habe dann mein Essen bezahlt und bin wirklich gegangen. Ich habe diesen Mann nie wieder gesehen, weil sowas kam für mich absolut nicht in Frage. Also ich war begeisterter Schüler und ein Student, der Ideale hatte, nicht unbedingt begeistert von diesem Staat DDR, aber der was wollte natürlich. Mhm. Aber sowas nun mitmachen, andere Leute anscheißen, das wäre für mich nicht in Frage gekommen. Nein, aber es gab sowas und ich weiß, dass viele aus meiner Seminargruppe doch da nicht so standhaft waren.
Ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung habe ich gemerkt, also als Wessi kann man, glaube ich, sowieso sehr, 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 sehr viel falsch machen, wenn man über die DDR spricht. Also aus meiner Perspektive bestimmte Dinge, die mir seltsam erscheinen, werden dann vielleicht schon als zu kritisch beurteilt gesehen, so, weil man möchte seine Erinnerungen beschützen und das verstehe ich auch. Und ich kann tatsächlich sagen, dass das Buch, das du geschrieben hast, es wird jetzt hier in dieser Sendung nicht nur um das Buch gehen, wir sind jetzt damit eingestiegen und na klar werde ich so ein paar Geschichten, kenne ich nur, weil ich das Buch gelesen habe. Es heißt übrigens Alles Nice oder, das kann man ja an dieser Stelle mal sagen. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach genau, ich habe einfach gemerkt, ich muss vorsichtig sein, ich möchte aber nicht rumeiern, ja. Und in diesem Buch bist du ja auch selbst jemand, der es, finde ich, gut hinkriegt, einen liebevollen Blick zurückzuwerfen und mir auch als Wessi ein Gefühl dafür zu geben, warum dein Leben dort so schön war, was unglaublich viel auch mit der Liebenswürdigkeit deiner Familie zu tun hat, finde ich auch, und wie ihr gelebt habt und wie ihr zusammengehört. Und du hast ja aber auch die Seiten nicht verschwiegen, die dir nicht gepasst haben und die auch eben dieser komischen Nostalgie, auf die wir vielleicht später noch zu sprechen kommen, keineswegs zum Opfer fallen sollten. So. Gut, wir können ja einfach mal mit dem ersten Lied gleich mal anfangen, das du mitgebracht hast. Ein Elektro-Song, der hat jetzt gar nicht so viel mit deiner alten Vergangenheit zu tun, sondern wann kam denn Underworld in dein Leben? Oder wofür steht das Lied?
Underworld Live steht für Elektropartys, steht für
wo,
Bewegung,
in Leipzig,
Musik.
In Berlin?
In Leipzig gab es das noch nicht. Also jedenfalls nicht für uns. Also da habe ich das noch gar nicht so wahrgenommen. Kraftwerk, aber das ist auch noch aus einer anderen Zeit. Das steht hier wirklich für Party machen mit meiner Tochter, die dann schon in dem Alter war, wo sie dann sagte, Mama, kommst du mit?
Wann war
ich dann
das
dachte,
denn?
Warum nicht? Naja, ach, fing schon an, wo sie 16 war. Also, ja.
Und jetzt musst du noch sagen, dass ihr aber keine synthetischen Drogen braucht, um euch rhythmisch zu Elektromusik zu bewegen. Weil ich finde das schwierig. Zu Elektromusik tanzen finde ich manchmal wirklich schwierig, wenn man.
Nein, ich gar nicht. Es macht total Spaß. Also, weil du begibst dich ja in so einen Trance rein und dann gilt nur noch tanzen für mich. Ich kann da 2 Stunden durchtanzen.
Ja, ihr Schauspieler könnt euch immer so schnell loslassen. Ihr könnt euch so reinbegeben.
Ja,
das
ist doch richtig geil. Und was ich ja sehr schade finde, dass man im Prinzip, ich bin immer die Älteste. Auf jeder Party dort habe ich so das Gefühl, mein Gott, du kannst die Sonnenbrille nicht abnehmen, weil du bist einfach überall die Älteste.
Ach, du bist die mit der Sonnenbrille?
Ja, genau, ich bin die mit der Sonnenbrille. Und ich finde das sehr schade, weil ich mich frage, wo gehen Menschen wie wir, wo gehen die tanzen?
Das ist eine absolut berechtigte Frage, auf die kommen wir auf jeden Fall später nochmal zurück. Jetzt erstmal Underworld. Also mit Petra Nandolny ist heute hier zu Gast. Ist so komisch angelaufen.
Ja, weißt du, Bettina, weiß nicht, was sie soll sagen. Was willst du jetzt sagen?
Wegen
Tanzen. Hat sie hier getanzt die ganze Zeit nach Musik, sagt sie erst, sie kann nicht tanzen. Frag ich mich, warum, sagst du? Hast du hier voll abgegeben?
Abgegeben? Ich abgegangen.
Ja.
Abgegangen.
Ach, sag mal abgegangen.
Abgegangen.
Nein, ich wusste nicht.
Ja.
Ja, aber schön.
Also als wir uns trafen, haben wir ganz normal miteinander geredet und deswegen kam es mir, und dann saßen wir hier in diesem Studio und dann, bevor die Sendung losging, wurde es plötzlich so und man wurde so lustig innerlich und ich habe gedacht, ich habe einen ganz anderen Start in Sendung vorbereitet, viel ernst, journalistisch.
Ja, und lacht
wir
sie
sind
jetzt
wir, und jetzt sind wir wieder abgerutscht. Müssen wir aufhören, sonst schalten Leute ab, weil ich kann nicht so gut wie du.
Nein, sonst bist du im Keller und kommst du vom Keller, musst du erst wieder hoch, verstehst du?
Von Stimmung?
Ja, von Stimmung im Keller, erst wieder hoch, wenn du rutscht ab. Ist ganz schwierig.
Wir wollten über das Tanzen sprechen und das schmeißt natürlich alles jetzt, deine Vergangenheit und Ernst. Wir müssen jetzt kurz wirklich über das Tanzen sprechen. Ich bin 44, gerade frisch geworden, kann ich ja zugeben.
Ja.
Du bist 51, man sieht's uns nicht an. Das ist das neue 30, sagt man ja auch, unser beider Alter. Und tatsächlich habe auch ich das Gefühl, Mann, was ist los? Ich lebe in so einer tollen Stadt und ich will nicht auf so eine fucking über Ü30-Party oder schlimmer noch, Ü40 oder eine Oldie-Party oder so ein Kram gehen.
Ja, so Musik aus den 80ern spielen und dann auch noch die völlig falsche,
es
ganz
furchtbar. Es gibt ja gute Musik aus den 80ern, das ist ja gar nicht das Ding. Es gibt so tolle Musik aus meinen Lebensjahrzehnten und deinen ja auch. Aber wohin können wir, ohne dass wir das Gefühl haben, wir sind in so einem Outlet, weißt du, in so einem Amüsement-Outlet. Wohin geht man? Du lebst in Köln, ich lebe in Berlin.
Ja, das frage ich die Zuschauer, die Zuhörer, wo kann man hingehen?
Was macht man und warum gibt es das noch nicht? Also es gibt ja dann diese Ghettoisierung der Üs.
Es ist immer so eingeteilt, es gibt Partys dann für die ganz Jungen, dann gibt es Partys für die, die dann überhaupt so weggehen, Anfang 20 bis Anfang 30, dann ist aber auch schon Schluss. Dann gibt es schon diese Unterteilung Ü30-Party, ganz schlimm, finde ich.
Du, ich brauche gar keine Party, mir reicht auch ein Club, wenn ich weiß, ich gehe da hin und da sind nicht nur Leute in engen T-Shirts mit 22, so, sondern da gibt es unter Umständen auch welche, die sind auch ruhig mal verrückte 52 und hören aber nicht nur Cliff Richard, sondern vielleicht auch Underworld zum Beispiel, Menschen soll es geben. Warum gibt es diese Clubs in unseren Städten nicht? Oder anders gefragt, warum sagt uns niemand, dass es diese Clubs vielleicht gibt und sie wollen uns nicht da haben? Wir kämen vielleicht gar nicht rein.
Das weiß ich nicht, glaube ich nicht. Das ist in anderen Ländern anders. Also in Mexiko zum Beispiel. War ich neulich in Urlaub.
In Mexiko?
Da fordert der 16-Jährige seine Oma zum Tanz auf und es ist nicht irgendwie nur ein Akt der Höflichkeit, sondern auch der Freude und die tanzen zusammen.
Und tanzen die dann so, sind das dann so?
Oma, aber warum ist das hier nicht möglich, ne? Also warum soll das aufhören mit einem bestimmten Alter, die Freude, sich zu bewegen, zu tanzen, Musik zu machen oder nach Musik sich halt irgendwie ja zu bewegen? Warum geht das hier nicht? Das finde ich echt schade. Das wäre vielleicht auch mal eine Club-Idee.
Das ist es ja. Das ist es. Ich will gar keine.
Nicht zu weit gehen, nicht alle Tipps verraten, aber.
Nee, ich glaube wirklich, wenn man Geschäftssinn hätte, also wenn ich jetzt Geschäftssinn hätte und wir würden nach der Sendung zusammen noch ein Chai Latte trinkst du wahrscheinlich oder sowas Exotisches trinken.
Nee, gar nicht mehr.
Und wir hätten Startkapital, dann müssten wir so einen Club aufmachen. Mit einer harten Tür. Wie alt bist du? 24? Sorry. Schick uns deine Mutter vorbei. Und dann gute Musik und ein bisschen tanzen.
Ja, schön gemischt halt. Also ganz, ganz normal gemischt. Also eigentlich steht nur die Musik im Vordergrund, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die Einzigen sind, die noch weggehen.
Natürlich nicht.
Wollen.
Genau. Und es geht jetzt, du hast recht, auch nicht um die Ausgrenzung jüngerer Leute, aber es geht einfach darum, dass man auch nicht das Gefühl haben will, man geht in so einen Club und sucht seinen Sohn. Ja. Gut. Das nächste Lied, das du mitgebracht hast, kommt von Ike und Tina Turner. Das ist auch so ein Tanzlied, das aber wahrscheinlich nur auf Privatpartys gespielt wird, heutzutage noch. Nutbush City Limits. Und vielleicht auf so einer 80er-Party dann doch. Du wurdest Turner genannt?
Ja, seitdem.
Weil du sie so gut nachmachen konntest?
Ich hatte mal in West-Berlin was gesehen von denen und dann haben wir immer danach gerockt. Und ich finde den Titel einfach, der geht wunderbar ab. Und seitdem hieß ich Turner.
Zeig mal, wie du getanzt hast. Zeig mal, wie du sie...
Hatten so eine Choreo erarbeitet, die relativ steif ist für diesen Titel. Und das ging immer nur dieses hier.
Das ist alles, was du...
Ja, also mehr war da nicht, ne? Also, aber die braucht die Musik ja auch nicht. Die geht ja dermaßen ab.
Die geht ab wie ein Zäpfchen, sagt man, ne?
Ja, also Westmusik war ja auch sowas, was bei uns dann so ein bisschen unsere Welt veränderte oder unsere Sicht, wie das Westpaket, auch die Westmusik, die einfach uns so wie so eine Intervention unterhöhlte. Und jetzt Nutbush City Limits. Wow!
Radio 1. Hörbar Rust.
Die Schauspielerin und Autorin Petra Nadolny ist heute hier zu Gast. Und ich habe einen Song rausgesucht von Doris Day, Move Over Darling. Und ich habe gerade vor ein paar Tagen gelesen, dass die jetzt, glaube ich, mit 87 jetzt gerade noch mal ein Album rausgebracht hat. Ich habe es aber noch nicht gehört und kann deswegen keine Kaufempfehlung aussprechen. Wie klingt diese Dame mit 87? Ich weiß es nicht, aber gut frisiert und mit Mitte 40 klingt sie ungefähr so.
Our lips shouldn't touch. Move over, darling.
Ich will Frau Day nicht Unrecht tun. Es kann auch sein, dass sie mit Mitte 20 so klang. Ich weiß das nicht, ich habe es nicht recherchiert. Es kam spontan so raus. Petra Nadolny, die Schauspielerin, ist heute hier zu Gast. Die meisten von Ihnen werden sie aus Switch kennen. Und wir werden auf jeden Fall über Switch reden. Darf ich Switch sagen oder muss ich Switch Reloaded sagen?
Ich glaube, jeder weiß Bescheid bei Switch.
Ja. Aber da legt man ja schon, auf diesen Unterschied legt man offenbar Wert, weil es steht dann überall so, Switch Reloaded.
Ja,
das ist ja irgendwann aufhört und dann wieder anfängt.
Genau.
Ne?
Genau. Ach, komm, und wir haben, natürlich zwei neue Leute, die sind seit Switch Reloaded dabei. Und Switch, diese Anfänge 97 bis 2000, gingen die ersten.
Ach komm, vielen, weißt du was, dann besprechen wir das doch jetzt einfach. Dann haben wir es hinter uns. Dann springen wir nicht so elendig hin und her. Dann müssen wir in deiner Vita tatsächlich sehr weit nach vorne springen, von der Geburt an. Du hast Theater gespielt, hier schon im Westen. Du hast verschiedene freie Theatergruppen gegründet und warst mit einer dieser Theatergruppen auf der Bühne. Und dort muss jemand im Publikum gewesen sein, der sich gesagt hat, die ist ja gut, die ist ja lustig. Und so wurdest du zum Casting für Switch eingeladen.
Ja, das war im Kölner Ateliertheater war das. Und wir spielten das Stück Alle mal lachen. Eines unserer ersten Comedy-Programme, die wir selbst geschrieben haben, mein Kollege, Spielpartner Thomas Fiebig und ich. Und das hat denen gut gefallen. Und dann gab es dieses Casting. Das ist, manchmal gehen ja Dinge so einfach. Ich war vorher noch nie beim Casting und hatte auch nicht unbedingt vor, so als erstes, du musst unbedingt zum Fernsehen, Film oder so, weil Theater mir eigentlich völlig gereicht hat. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen sich zu klein genommen klingen, ist aber wirklich auch so gemeint, weil also nicht, dass ich mich klein nehme, aber weil dass das Theater mich erfüllt hat. Und dass ich diesen Beruf angetreten habe mit diesem Wunsch, wirklich auf der Bühne zu stehen und was zu spielen, was man im Jetzt auch gleich wahrnimmt, nicht irgendwie erst noch aufnehmen und blabliblub, sondern Bühne wirklich.
Bei Switch kennt man dich unter anderem durch eine hervorragende Ecke Heidenreich-Parodie, da können wir gleich mal so eine inhaltliche Klammer setzen, Klammer auf, ist das Ecke Heidenreich, so heißt es, mit einem Laptop ganz stolz auf irgendeiner Buchmesse, glaube ich, rumgegangen ist, um anderen Leuten zu zeigen, wie du sie persiflierst und dir auch einen Brief geschrieben hat, in dem sie auch schrieb, dass sie dich sehr bewundert und was du machst und also die ist im Frieden mit dir. Absolut, wie du sie machst. Du machst Dolly Buster, du machst Nina Hagen. Was gibt es noch für Figuren, die
Ola Kock am Brink, Sibylle Walschenberg, Julia Leischig nicht zu vergessen.
Habe ich auch Ursula neulich.
Ursula von der Leyen.
Genau. So. Ja. Und wenn man jetzt zu so einem Casting zu Switch kommt, wir wissen ja nun inzwischen, wie es abläuft. Und wir wissen auch, dass Switch unser aller Leben verändert hat. Denn man kann die Originalperson gar nicht mehr sehen, ohne an eure Persiflage zu denken.
Selbst auch nicht.
Wie war dieses Casting? Wen musstest du darstellen?
Warst du einmal eine Russin?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, ging so um Deutsche Welle Polen.
Ja. Diese Depressive?
Ja. Naja, sie war ernst, nicht depressiv. Was du, ruht in sich. Ist nicht immer depressiv, wenn du hast große Miete. Ja? Also das gab's. Dann einmal eine Dolly Buster Parodie, eine Moderatorin und irgendeine Spielszene aus einer Soap oder sowas.
Und wurdest du da irgendwie gecoacht vorher? Oder wollten die mal gucken, was du in deinem Repertoire so hast, so spontan?
Ich kam gerade aus einer Reise von Indien zurück und wusste aber, dass dieses Casting dann im Februar was anstand und hatte mich darauf vorbereitet, auch schon immer so diese Texte gelernt. Und das lief eigentlich alles super, schon während des Castings. Sie haben gelacht und sich gefreut. Und habe gedacht, ach, da hab ich ein gutes Gefühl. Und dann rief der Produktionsleiter dann wirklich ein paar Tage später an und sagte mir, dass ich genommen wurde. Und er hat gesagt, ja, wusste ich schon. Ach was. Ja, das war einfach so eine gute Stimmung, wo ich hätte mich gewundert, wenn die jetzt gesagt haben, nee, ist nicht oder so. Aber man weiß es ja nie, wie Personen zusammengesetzt werden. Ja. Das muss ja passen. Der Cast muss ja wirklich passen. Und nein, es ist ganz toll, dass es damals geklappt hat. Und das Casting hat viel Spaß gemacht. Und das Drehen tut es auch. Es ist also dabei geblieben, dass wir wirklich viel Freude haben, miteinander zu arbeiten.
Manchmal ist auch viel Freude.
Wir lachen uns kaputt am Set, also bis manchmal manche Dinge im Kasten sind, dauert es sehr lange, weil die Abnahme nicht erfolgen kann, weil irgendeiner immer kichert.
Man hofft das aber auch als Zuschauer, ehrlich gesagt. Also manchmal denke ich so, ich wäre gerne dabei, ich hätte gerne, wahrscheinlich macht ihr das auf DVD, fünfte Staffel, gibt es schon fünf Staffeln jetzt, glaube ich, ne?
Oder? Ja, also
und ich denke mal, dass da wahrscheinlich so ein, ich weiß es nicht, was so Bonusmaterial drauf ist, aber manchmal wünsche ich mir tatsächlich zu sehen, wie ihr das macht und wie euch die Tränen aus den Augen spritzen, weil ihr euch nicht beherrschen könnt, weil es so lustig ist und so gut und es kostet natürlich wirklich dann auch Zeit und Geld wahrscheinlich, bis man so eine Sache dann im Kasten hat, wie du schon sagst. Also da gibt es Gibt es da diszipliniertere Kandidaten? Gibt es da auch welche, die da gefeit sind?
Ja, das ist nun nicht immer so, dass wir uns, wir sind schon sehr diszipliniert, sind gut vorbereitet und dass wir uns jedes Mal kaputt lachen. Aber es passiert halt häufig. Und ich bin sogar der Meinung, dass der Zuschauer dieses Augenblinzeln, was so dahinter liegt, dass wir auch uns selbst, während wir das spielen, nicht so ernst nehmen, dass der das spürt oder einfach gute Laune kriegt bei der Sache.
Das finde ich gar nicht wichtig in dem Fall, ob ihr euch ernst nehmt oder nicht, ehrlich gesagt.
Naja, in der Rolle, die du da spielst, dass du wirklich noch sowas drüber legst und sagst, komm, ich bringe euch hier was und ich habe Spaß dran, euch das vorzuspielen. Ich glaube, das spürt man. Also diese
das
Energie,
merkt man auf jeden
das meine ich damit.
Aber es ist halt manchmal wirklich gespenstisch. Also da muss man auch nochmal ein Lob an die Maskenbildner aussprechen. Ihr seid zwar sehr wandelbare Figuren, aber das, ob es jetzt auch Max Giermann ist, der natürlich als Stefan Raab, wenn ich den sehe, manchmal weiß ich plötzlich nicht mehr, wer ist. Oder wer Markus Lanz mal gesehen hat, der kann den echten Markus Lanz einfach eigentlich gar nicht mehr sehen. Das fällt schwer, den irgendwie ernst zu nehmen.
Das Original durch die Parodie, ne? Das ist, habe ich ganz oft auch schon von anderen gehört, dass sie bestimmte Figuren nur noch so sehen.
Ihr seid ja vielfach ausgezeichnet, nominiert worden für tolle Preise. Ihr habt auch tolle Preise schon bekommen. In der Regel dann als Ensemblemitglieder oder überhaupt als Ensemble. Im letzten Jahr war es so, dass tatsächlich Martina Hill und Max Giermann ja sehr in den Vordergrund traten. Du bist kein Typ Nestbeschmutzer und ich will auch hier nicht irgendeine böse Wahrheit aus dir rauskitzeln. Aber hat das Team und diese Gleichheit im Team ein bisschen in so ein Ungleichgewicht gebracht, allein schon aus terminlichen Gründen? Weil die tanzten ja plötzlich auf allen Hochzeiten. Der Giermann kriegt eine eigene Sendung, Martina Hill war überall zu sehen, überall zu hören. Hat man so das Gefühl, hey, komm.
Es sind unsere Protagonisten, das muss man wirklich so sagen. Martina und Max, vielleicht noch Michael Kessler, aber dennoch ist es ein Ensemble-Produkt. Und das hat nichts damit zu tun, dass einer jetzt irgendwie futterneidisch ist und denkt, oh, da muss ich noch andere Dinge machen. Jeder von uns macht ja noch andere Sachen außer Switch. Also bei mir gibt's immer noch Theater, das ich durchweg spiele und ich habe den Kinofilm gedreht und komme jetzt auch wieder in eine andere Serie rein, wo ich eine durchlaufende Rolle spielen werde. Also da jetzt sowas entstehen zu lassen, dass so ein Ungleichgewicht sich auswirkt auf die Gruppe, dass wir etwas Negatives fühlen, das ist nicht der Fall. Definitiv wirklich nicht, weil wir uns wirklich sehr mögen. Und diese alte Crew, wir kennen uns auch schon so gut und so lange und das ist schon so ein bisschen wie Familie. Also man weiß auch, wann die Kinder Geburtstag haben und was ist da mit der Schultüte gewesen und hast du neulich mit deiner Frau. Also es ist sehr persönlich.
Hier in der Schultüte, habe ich gehört. Das ist ja wohl echt unglaublich. Veronika Fischer hast du mitgebracht und damit katapultieren wir uns in dieser Sendung in schwindeligerweise zurück.
70er, 80er.
Das musst Anfang du, 80er. Da musst du jetzt den kleinen Pfeil in deine Lebenslandkarte stecken. Ich weiß nicht genau, Sommernachtsball heißt das Lied, das du mitgebracht hast. Und wie alt warst du da ungefähr?
Beim Sommernachtsball, das könnte sogar schon Anfang 80er gewesen sein. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Das werden die Zuhörer, Zuschauer wahrscheinlich viel besser wissen. Ende der 70er habe ich mal ein Konzert mit ihr erlebt. Mein Freund damals bei der Armee. Und das ist ein ganz seltsamer Aufführungsort eigentlich für so ein Konzert. Nur diese sogenannten NVA-Angehörigen und dann ein paar Gäste. Und ich gehörte halt zu den Gästen, weil ich ihn dort besucht habe und durfte dieses Konzert miterleben. Vroni war toll, wir waren Fans von ihr und was jetzt auch so ein bisschen Sommernachtsball, heute würde man sagen, ist vielleicht ein Schlager, geht so in die Schlagerrichtung. Für uns war das damals auch unsere Popmusik, also wie Silly, auch Karat, gute Texte fand ich und bei ihr auch und diese großartige Stimme. Ja, viel Spaß.
Sonne geht, zündet die Lichter an.
Sommernachtsball Veronika Fischer, mitgebracht und gewünscht von Petra Nadolny, die hier heute hier zu Gast ist. Dabei fällt mir noch was ein. Ich werde oft angesprochen auf meine weißen Zähne. Ach, leider nicht. Also
ist alles nicht echt.
Es ist alles nicht weiß. Ich werde oft angesprochen wegen der Podcasts. Ja, also es gibt ja natürlich viele Computerfreaks und ganz normale User unter Ihnen und euch, die längst wissen, wie sie an eine versäumte Sendung kommen, kostenfrei als Podcast. So, und dann gibt es noch die Leute, die sagen, aber ich weiß nicht, was so ein Podcast ist und ich weiß nicht, wer mir das erklärt. Es ist wirklich Pipi, pipi, einfach. Und wenn Sie nicht mehr alleingelassen werden wollen mit diesem Problem, sehr wohl aber die vergangenen Sendungen der letzten Monate, fast Jahre hören wollen, dann schicken Sie uns eine E-Mail an hörbar@radio1.de mit dem Betreff Podcast-Erklärung meinetwegen. Die E-Mail kann auch leer sein. Und dann schicken wir Ihnen eine auf Sendung mit der Mausniveau formulierte Anleitung, wie Sie das Ganze machen. Dann verstehen Sie das auch und dann werden Sie sagen, Mensch, das war ja puppi einfach. Kommen wir in eine Zeit, in der das Internet noch ein Wunsch war, eine Utopie, ein Traum. In Mecklenburg-Vorpommern, aber auch hier. In Jarmen kamst du zur Welt. Mhm. Und wirklich behütet, wirklich schön. Also ich weiß ja nicht, was du in deinem Buch dazu geschrieben hast, dazu gedichtet, aber als ich das so las mit deinen Großeltern und deinem, auch dein Vater ist mir so ans Herz gewachsen, so ein liebenswerter, netter, lieber Mann einfach.
Mhm. Sehr bodenständig, meine ganze Familie wirklich. Meine Großeltern, großer Bauernhof, meine Eltern doch in sehr bodenständigen Berufen, meine Mutter im Konsum gearbeitet als Verkäuferin in diesem kleinen Laden, Verkaufsstellenleiterin, Mami, ich sag's wirklich, und die so für das Wohl des kleinen Dorfes sorgen musste und durfte, und mein Vater, der Filme gezeigt hat, Landfilm, das ist ja auch, obwohl das ist schon wieder ein sehr ungewöhnlicher Beruf.
Davon hast du ja auch profitiert, wenn er irgendwo hingefahren ist und in irgendwelchen Vereinshallen oder Sälen Filme gezeigt hat, dann bist du manchmal mitgekommen und dann habt ihr so eine Leinwand ausgerollt und konntest du Sachen abstauben, Plakate, konntest du die tauschen gegen irgendwas anderes?
Ja, sicher. Das war das große Fund, ne? Es gab auch so vom Progressfilm-Verleih Fotos, Schwarz-Weiß-Fotos, die konnte man gut tauschen.
Worauf warst du scharf? Wen hast du bewundert als Teenie?
Von den Schauspielern?
Wie du willst.
Also von über meinem Bett hing natürlich ein Plakat von Gojko Medic.
Ach ja, stimmt. Mit
freiem Oberkörper. Wunderschöner Mann. Heute immer noch.
Und, wie unser Pierre Bries. Der ist auch immer noch sehr hübsch, obwohl er schon 80 ist.
Vergiss Pierre. Ich sag nur Gojko. Ne?
Hast du den mal kennengelernt?
Ja, jetzt durch den MDR. Oh. Er wurde für mich als Überraschungsgast, war er für mich da und überreichte mir einen Strauß Blumen. Ich bin fast umgekippt und war sprachlos.
Okay. Also deine Kindheit spielte sich sehr viel auch auf diesem Bauernhof deiner Großeltern ab. Dort warst du zur Nachmittagsbetreuung. Die haben dich, glaube ich, abgeholt vom Kindergarten, die Oma. Es gab leckeres Essen.
Essen spielte eine große Rolle in unserer Familie.
Überhaupt wart ihr so Selbstversorger dadurch ja auch. Ja. Ne? Das ist ja auch ein Vorteil gewesen, dass ihr Tiere hattet, die man schlachten konnte. Ihr hattet Gemüse und Obst und so weiter. Was, wir wissen es inzwischen, sehr wichtig war in der DDR, um an Dinge zu kommen. Zum Beispiel einen Gasherd. Willst du die Geschichte erzählen?
Ja, jeder brauchte ja irgendwas, mit dem er tauschen konnte. Und wenn jemand Mangelware besaß oder irgendwas Besonderes besaß oder ein besonderes Talent zum Tauschen, war das natürlich sehr, sehr vorteilhaft, weil dann kam man an andere Dinge, die man so hätte nicht bekommen können. Und wir haben Enten gezüchtet zum Beispiel in unserem kleinen Garten, auf unserem kleinen Hof. Meine Eltern, meine Großeltern, wie gesagt, hatten einen größeren Bauernhof. Da gab es alle möglichen Tiere, von jedem etwas, weil diese private Bauern waren ja nicht erlaubt in der DDR. Da gab es die LPG, aber von jedem was, also die Vielviecherei war so das Typische dann, was sich die Bauern leisteten. Und damit konnte man natürlich so manche Dinge herzaubern. Auch schon mal einen Zeltplatz an der Ostsee oder wenn das Auto kaputt ging und zur Reparatur oder eben den Gasherd. Das ging damit.
Erzähl doch die Geschichte etwas ausführlicher, weil man sich das unter Umständen nicht unbedingt so vorstellen kann, wie sowas abgeht. Es gibt ja nicht gegen Johannisbeeren einen Gasherd, aber bestimmte Dinge werden beschleunigt.
Ja, das war damals die Sache mit den Johannisbeeren. Also ein Gasherd gab es auf Bestellung und irgendwie musste man ewig warten. Und mein Vater hatte vorsorglich schon mal Johannisbeeren eingepackt, die frisch von der Ernte vom Strauch kamen, ein paar Eimer voll. Und ließ das auch so beiläufig im Gespräch mit Fallen mit dem Verkäufer und da klingelten bei ihm die Ohren und dann gab's diesen leichten Tausch, der dann so unterm Ladentisch stattfand und wir bekamen dann etwas eher den Herd.
So, was haben wir denn jetzt hier für Musik? Wir haben Queen. Das beschreibst du in deinem Buch auch. Es war wie so ein, nicht Erweckungserlebnis, aber schon durch sowas wie Bohemian Rhapsody, was man hört und denkt, hä? Man kann das ja noch nicht einordnen. Man hört das irgendwann und denkt, ist das jetzt so klassische Musik? Nee, stimmt ja gar nicht. Ist ja Rock. Nee, ist ja Pop. Was ist denn das?
Zum ersten Mal gehört, wirklich auf einer Fahrt zum Strand. Und da habe ich gedacht, was ist das denn? Also, was ist denn das für eine Musik? Großartig. Ne, also wie, genau wie du es beschreibst, also wirklich was Neues darstellte, wo es dann Klick macht, oh, musst du unbedingt dir besorgen und musst du mal deinen Freund fragen, ob der das aufnehmen kann oder so. Wir haben ja damals alles versucht aufzunehmen auf diesen großen Tonbändern und so weiter. Und Queen war so ein Erweckungserlebnis, ja, das war great.
Underwater Love heißt der Song, Smoke City heißt die Band und Petra Nadolny ist mein Gast heute. Ich bin Bettina Rust und freue mich, dass Sie die Hörbar eingeschaltet haben. Underwater Love, Smoke City heißt die Band und während dieses Lied hier eben gerade so lief, fanden wir das beide ganz schön. Mein Gast Petra und ich. Mhm. Und dann sagtest du, super Lied auch zum Autofahren. Und ich sagte, naja, aber da muss man echt laut hören, sonst schläft man ein dabei.
Und dann sagte ich.
Und dann sagtest du das nämlich.
Das ist mir nämlich mal passiert.
Und ich sagte, würdest du darüber sprechen? Kannst du das gleich mal erzählen, wie das war?
Ganz furchtbare Erfahrung. Ich kam von Köln und bin rausgefahren ins Bergische Land, wo ich noch so einen alten Bauernhof bewohne. Und eben schöne Musik und du denkst irgendwie, du bist noch da, aber du fragst dich zwischendurch natürlich schon immer, ja, schlafe ich noch oder fahre ich schon? So, wie heißt der Spruch? Nee, okay. Man glaubt nicht, dass es einem wirklich passieren kann, weil man denkt schon natürlich, man ist jetzt wach und konzentriert. Und in diesen, es sind ja wirklich nur Sekunden, jedenfalls wachte ich dann im Graben auf. Ne? Es ist mir nichts passiert. Es kann sich auch wirklich nur um Sekunden gehandelt haben, weil das Radio lief weiter, der Motor brummte weiter und ich, wenn es nicht so grabig gewesen wäre, wäre ich auch weitergefahren. Ich kam da auch wieder raus und da, du hast dann an Adrenalin pur. Ne?
Also das fand ich interessant.
Du bist so fit dann hinterher und dann ist überhaupt nichts mehr mit Schlafen. Dann kannst du morgens irgendwie um 3 sein und du kannst sonst was machen. Kannst du gleich wieder Text lernen oder so.
Als du eben angefangen hast, davon zu erzählen, wir haben ja heute, wir nehmen das Ganze heute fürs Fernsehen noch mit. Also wenn Sie interessiert sind, ich weiß, die meisten Radio 1 Hörer lesen, die haben gar keinen Fernseher, aber wenn Sie einen haben oder jemanden kennen, der einen hat, am 11. November wird das Ganze ausgestrahlt, Freitagnacht um 0 Uhr im RBB-Nachtprogramm. Und deswegen sind wir hier heute im Admiralspalast. So. Und als du eben angefangen hast, diese Geschichte zu erzählen und an diesem Punkt von Adrenalin warst, haben alle im Team mir gesagt, ja genau, es ist Adrenalin. Also glaube ich, das muss ja den meisten irgendwie schon mal passiert sein,
wahrscheinlich,
dass sie richtig weggenickt sind.
Ja, es ist eine Schockerfahrung.
Und wenn du das heute merkst, fährst du dann wirklich an den Rand und schläfst dann kurz oder was machst du?
Ja, ein bisschen so ein Nickerchen machen oder sagen, komm, wenn ein Zweiter dabei ist, kannst du mich nicht ablösen oder ansonsten vielleicht einfach mal eine halbe Stunde pennen.
Ja.
Oder 10 Minuten oder so, aber nicht weiterfahren.
Wenn wir jetzt zurückgehen in dein Leben, was sind denn Punkte, über die du wirklich gerne in dieser Sendung sprechen möchtest, damit du nicht das Gefühl hast, dass wir hier nur so rumspaßen?
Ach, frag mich alles, was du möchtest. Worüber ich versuch's.
Also ich habe jetzt gar nicht, natürlich kann ich mir jetzt Fragen überlegen, du hast mir durch das Buch Alles Nice oder heißt es übrigens und wir verlosen es am Ende der Sendung gleich dreimal, hast du mir natürlich viel Stoff für, gut, sprechen wir doch mal.
Schreiben ist eine harte Angelegenheit und es ist härter noch als Spielen fürs Theater.
Ja, das glaube ich. Du hast ja deine journalistischen Ambitionen relativ früh erkannt, aber bevor es dazu kam, hast du in der Schule, ihr habt einen Lehrer bekommen, der euch auf den Sozialismus eingeschworen hat und der auch, wenn dies jetzt sich so zugetragen haben sollte, der eben auch ganz schön gegen die Kirche gewettert hat. Sodass viele Leute gar nicht mehr zu diesem Kirchenunterricht oder in die Gemeinde gegangen sind, sondern dem Sozialismus frönten. Man hat dir auch gesagt, du willst doch Abitur machen. Mhm. Was willst du nach dem Motto, was willst du denn dann in der Kirche? Ja. Tat dir das nicht noch ein bisschen leid? Warst du sofort überzeugt davon?
Ach, mit der Kirche, so viel hatte ich damit auch nicht am Hut, muss ich ehrlich sagen. Also das ist nicht so, dass mir das wirklich schwer gefallen ist, aber ich finde diese Ausrichtung natürlich, also dass jemand, und das kann man erst in der Reflexion von heute, dass man wirklich Lehrer bekommt, dann in dem Fach Staatsbürgerkunde, deren Aufgabe es ist, einen da wegzulotsen. Also nicht irgendwie diese freie Entscheidung zu überlassen, weil ich glaube, dass die Kinder, die heute konfirmiert werden, dass das auch oft von den Eltern kommt und in dieser Tradition weitergeführt ist. Ob das deren eigene Entscheidung ist, weiß ich gar nicht. Wie auch diese Jugendweihe, das war dann einfach so. Aber dass jemand den Auftrag hat, uns da wegzulotsen oder dass man nur Abitur machen kann, wenn man jetzt ausschließlich die Jugendweihe gemacht hat und nicht konfirmiert wurde, das ist natürlich, es geht gar nicht. Ne? Es muss jedem schon selbst überlassen bleiben.
Ich weiß wirklich sehr wenig über die Rolle der Kirche und der Theologie in der DDR. Mhm. Ich weiß, dass dir geholfen wurde, mal abgesehen davon, dass ihr nach dem Stellen des Ausreiseantrags euch auch in der Nikolaikirche getroffen habt, zu den Friedensgebeten und so weiter. Das war ja eine ganz wichtige Rolle, die Kirche da gespielt hat. Aber auch schon davor. Du bist mit der Hausbesetzerszene in Kontakt gekommen. Aber vielleicht greifen wir da jetzt zu weit vor, ich weiß es nicht. Und ihr solltet aus dem besetzten Haus, das eigentlich nicht mehr genutzt wurde, so nach und nach kamen da einzelne Parteien und bewohnten das wieder so ein bisschen, auch ihr, du, eine Freundin und du. Ihr solltet da rausgeschmissen werden. Erzähl doch mal diese Geschichte. Und wie ihr dann gerettet wurde von der Kirche, wenn man so will.
Naja, durch diese Wohnungsnot war es in der DDR so, dass sich immer mehr junge Leute diesen kaputten Häusern angenommen haben. Das muss man echt so sagen. Sie wären ja sonst noch mehr in sich zusammengefallen. Es standen also ganze Straßenzüge in Leipzig leer. Es war so traurig, das mit anzusehen. Mhm. Und auf der anderen Seite wurden Neubaugebiete errichtet, die irgendwie gar keinen Charme, gar keinen Charakter hatten. Und die alten Stadtviertel ließ man verfallen. Und die jungen Leute, also wir als Studenten, hatten überhaupt kein Recht auf Wohnung, sondern bekamen einen Platz im Studentenwohnheim zugewiesen, dann mit vier Leuten auf einem Zimmer. Und wir haben uns dann aus dieser Enge hinaus bewegt und haben solche Wohnungen besetzt in so einem alten Haus. Da kam dann, es dauerte nicht lange, da kamen dann auch die Bullen und haben gesagt, also es geht nicht, also Räumungsklage hier, es hat jemand mitbekommen, müssen dieses Haus wieder verlassen. Da war natürlich unsere Not groß, weil das war unsere Freiheit. In dieses Wohnen dort in dem besetzten Haus, das war für mich was ganz Wichtiges. Also ich hätte nicht wieder in dieses Studentenwohnheim zurückgehen können. Dann hätte ich das Studium abbrechen müssen. Und ich glaube, das ging meinen Freundinnen genauso. Und wir hatten einen in unserem Haus, der studierte Theologie. Und über seinen Professor, der sich für uns einsetzte, war das möglich, dass auch wir wohnen bleiben konnten. Das war eine außergewöhnliche Aktion. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Und man muss will das auch nochmal betonen, die Rolle der Kirche während der Umwälzung. Es fing ja schon Mitte der 80er an, dass oppositionelle Gruppen entstanden, gerade in Leipzig, die sich mit Themen beschäftigten, die sonst absolut tabu waren. Und wo gab es diese Gruppen? Die gab es im Forum der Kirche. Mhm. Und das war natürlich eine Möglichkeit, dass man sich politisch organisieren konnte, dass man Aktionen vorbereiten konnte. Also wir selbst haben uns ja dann später mit dem Thema Berufsverbot beschäftigt, habe dann auch Vorträge gehalten. Das wäre in einem anderen Umfeld gar nicht machbar gewesen. Und da gibt's Leute, die da denen wirklich eine Heldenrolle zuzuschreiben ist, muss ich echt sagen.
Wer hat denn eigentlich die Traute gehabt, Theologie zu studieren? Und warum wurde das als Studium eigentlich angeboten, frage ich mich so. Natürlich leicht sarkastisch, aber wer durfte denn überhaupt? Das musste ja sowieso, wer überhaupt das Abitur machen wollte, musste ja schon mal linientreu sein. So, wer dann noch zum Studium zugelassen wurde und dann auch noch den Abschluss gekriegt hat, das musste ja alles irgendwie es mussten ja bestimmte Voraussetzungen ganz klar erfüllt werden. Ich frage mich, Warum gab es, oder was hat dann dieses Theologiestudium eigentlich ausgemacht in der DDR? Die müssen doch, also wer hat es gemacht? Und wie wurde der, wurden die beschattet permanent von Anfang an? Ich tue mich jetzt so schwer damit.
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Eigentlich widerspricht sich das. Also wenn man jetzt diese Entwicklung genommen hatte und auch konfirmiert wurde oder so weit oder aus so einem Elternhaus kam, war es oft nicht möglich, Abitur zu machen. Und trotzdem gab es einige natürlich, die das gemacht haben und die dann auch Theologie studiert haben. Ne? Also man konnte das Fach nicht völlig ausmerzen. Man musste natürlich auch sagen, also bei uns gibt es auch irgendwo Glaubensfreiheit. Wahrscheinlich ist das auch wieder so diese Scheinwelten, die in der DDR so eine Rolle spielten, auch da so ein Zugeständnis, so ein kleines wenigstens zu machen, zu sagen, ja, bei uns dürfen sie ja auch ihren Glauben leben und so weiter.
Wahrscheinlich hätte man sie da besser also, unter Kontrolle sogar. Also ich meine, wenn man...
Man konnte es nicht völlig wegstreichen.
Gott ist tot, fällt mir dazu ein. Das erste Nina Hagen Album, Nina Hagen Band war das. Das habe ich wirklich geliebt, aber ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn Nina Hagen gesungen hat, Gott ist tot. Deswegen wusste ich nicht, ob ich das hören darf, das Lied. Ich war zu jung. Da steckte ein zu junger Geist in einem reifen. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Für dieses Lied hast du dich entschieden, von Sarah Leander, glaube ich, die es auch gesungen hat. Mhm. Steht das für einfach für die Figur, die du persiflierst bei Switch? Oder warum hast du Nina Hagen mitgebracht? Ostvergangenheit,
ist es das? Also Nina Hagen steht für mich für ganz vieles. Einmal die Ostvergangenheit, dann hat sie auch dieses Land verlassen. Viel früher als ich, aber sowas spielt natürlich eine Rolle. Damit setzt man sich auseinander. Das war, glaube ich, während der Biermann-Affäre. In dieser Zeit ist sie gegangen, das war also ein paar Jahre vorher. Dann war sie eine Person, die etwas gelebt hat, was andere sich nicht trauen. Also wirklich als Künstler zu sagen, ich mache das und das, da stehe ich dazu, egal wie der Mainstream denkt. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Da irgendwie hofft man ja, wenn man in der Scheiße steckt, auch, dass sich das irgendwie ändert. Lass ein Wunder passieren und... sowohl in der Liebe als auch natürlich wir in der Situation damals, die ich geglaubt habe, dass es wirklich ein Wunder passieren müsste, dass sich in der DDR oder dass sich dieses hier noch irgendwas ändern könnte. Das habe ich 88, da bin ich ausgereist, da hatte ich diesen Gedanken, sonst wäre ich nicht gegangen. Also und dann ist es eine, ich parodiere sie, die Nina Hagen, das ist eine Herausforderung. Echt ganz groß.
Das glaube ich, weil sie ja schon so viel mitbringt, ne?
Wahnsinn. Also da noch einen draufzusetzen, weil sie ist ja selbst schon saukomisch und schräg und crazy. Und dann habe ich in einem Theaterstück in Zürich, da habe ich mir diesen Titel gewünscht für den Höhepunkt in diesem Stück, wo die Helen, diese Hauptfigur, halt zusammenbricht und sich eben auch wünscht, dass ein Wunder geschieht. Ja.
Es wird einmal ein Wunder geschehen und dann werden tausend Märchen wahr.
Ja, Petra Nadolny ist heute hier. Sie ist Schauspielerin. Wenn Sie jetzt erst einschalten, Sie kennen sie sicherlich als Ensemblemitglied von Switch. Dort parodiert sie sehr erfolgreich Elke Heidenreich, Nina Hagen, die wir eben gerade... Mensch, da fällt mir ein, ach genau, wer noch gut... Das warst ja gar nicht du, das war ja Anke in dieser Pastewka-Anke-Weihnachtsshow. Da hat sie aber auch eine gute Nina Hagen hingelegt. Aber ich will jetzt nicht... Ach, ich gucke gar nicht Konkurrenz sozusagen.
Doch auch, aber das habe ich nicht gesehen.
Ich wollte es auch gar nicht gegeneinander ausspielen. Das war ebenfalls eine sehr...
Hat sie auch gesungen?
Nein, weiß ich nicht.
Vom Wunder, was geschehen wird.
Hör auf, so verrückt zu sein. Auf deinem Weg durchs Leben musstest du dich auch von Freundinnen verabschieden, die diesen Weg so nicht mitgehen konnten. Zum Beispiel deine eine Freundin, von der ich jetzt aber leider nicht weiß, wie sie heißt, weil es ja Tarnnamen sind, die zum Beispiel das Abitur nicht machen durfte, weil sie aus einem bürgerlichen Haushalt kam. Ihre Mutter war Ärztin, ihr Vater selbstständiger Elektromeister.
Ja, kann man nicht nachvollziehen. Ne? Also was sind das für Entscheidungen? Was ist das für ein Staat, der solche Regeln aufstellt? Es ist tragisch natürlich für jemanden, dem sowas passiert ist. Auch manche aus anderen Gründen nicht, die einfach kein Abitur machen durften. Dann waren es ohnehin sehr, sehr wenig aus jeder Klasse zwischen 3 und 4. Ein sehr guter Zensurendurchschnitt war notwendig und eben auch so eine Perspektive, also für den Arbeiter- und Bauernstaat eben auch ein Kind am liebsten von einem Arbeiter oder einem Bauern. Und meine Eltern nun angestellt, also es stimmt auch nicht ganz. Aber wem sowas passiert ist, ob der so einfach Frieden schließen kann mit seiner Vergangenheit, weiß ich nicht. Das ist und es sind ja noch viel schlimmere andere Sachen passiert. Insofern kann man immer froh sein, wenn der eigene Weg halbwegs so in diesem Land glatt verlaufen ist oder man sich da auch nicht zu bestimmten Dingen hinreißen ließ wie andere, die irgendwie vielleicht jetzt totale Gewissensprobleme haben. Das habe ich nicht, da bin ich absolut mit mir im Reinen. Ne?
Die Zeit verfliegt mit dir, das kann ich schon mal sagen. Wir sind schon am Ende der dritten halben Stunde. Was jetzt noch bleibt, ist Conny Bauer. Das Fest.
Ist es mit Conny Bauer immer. Ich habe den zum ersten Mal erlebt und mich ganz kurz hier erzählen. Ja. Und zwar kam ich aus meinem Dorf in die große Stadt nach Leipzig, kannte sowas wie Free Jazz nicht, saß im alten Rathaus und da spielte einer vorne Posaune. Habe ich gedacht, was ist das denn? Es hat mich nicht in Ruhe gelassen. Das ist oft so, wenn mich Künstler irgendwie durcheinander bringen, dass ich dann für einen Moment ausgenockt bin und es beschäftigt mich aber weiter. Also viel Spaß mit Conny Bauer jetzt. Vielleicht geht's Ihnen ja ähnlich. Großartig.
Radio 1. Hörbar Rust.
Is this the end? Nein, das ist die letzte halbe Stunde, aber so heißt der Song von C.A.W., den ich für Sie mitgebracht habe. Zu Gast ist heute Petra Nadolny. Die Schauspielerin und Buchautorin Petra Nadolny ist heute hier zu Gast. Wir waren schon mal an dem Punkt, dass du den Journalismus für dich entdeckt hast. Das heißt, du hast ein Praktikum gemacht und hast gemerkt, oh ja, das könnte es für mich sein. War es das Praktikum in der Freien Erde? War das
ja,
das?
Ja. Schöner, absurder Name.
Freie Erde. Also ich
so frei war weder die Erde noch das sonst. Blatt, in dem ich dort gearbeitet habe.
Aber sonst. Das Blatt hatte eine gewisse Qualität, denn Jupp, der wahrscheinlich nicht Jupp hieß, aber diese Anekdote gibt es ja auch, dass Klopapier erst wieder nach 2 Wochen verfügbar war und dass er sagte, nimm die Freie Erde, die schmiert am besten ab.
Ja, und das Ganze auf Norddeutsch, ne? Das Jupp. Hätte Jupp voll...
Mecklenburg so, ne?
Ja, so ein bisschen, ne? Also sie sprechen jetzt nicht so wie ich jetzt gerade, das ist mehr so, glaube ich, die andere Ecke noch und ein bisschen weiter höher. Also Rostock und ein bisschen Richtung Hamburg, das ist dann schon der Westen, aber so ein bisschen platt halt, ne?
Du hast dir gefallen in dieser Rolle als Reporterin, als Journalistin, so du bist dann zu Terminen gefahren wahrscheinlich und hast versucht, daraus Geschichten zu machen, bestimmte Sachen und bist nicht selten auch angeeckt damit, weil man natürlich auch bestimmte Aussagen haben wollte und bestimmte Sachen, die dir aufgefallen sind, irgendwelche Probleme, irgendwelche Mängel oder so, dass man sollte nicht unbedingt darüber berichten.
Also einmal, ich wollte unbedingt Journalistin werden, also Schauspielerin war bei mir da gar nicht auf dem Schirm, also das hatte ich für mich nie gedacht oder so, obwohl ich ja nun immer mitgefahren bin zu meinem Vater, zu den Kinovorführungen, sondern ich wollte Journalistin werden. Ich hatte auch so ein Ideal, wenn du Sachen beschreibst oder wenn du dringst einmal, dadurch du erfährst ganz viel über Probleme, über so einen Mikrokosmos, der ja irgendwo in jedem kleinen Bereich da ist und dann darfst du darüber schreiben und indem du sowas aufdeckst, kannst du helfen, die Dinge besser zu machen. Also ich hatte wirklich so dieses Jugendideal, ich will diesen Job machen, eigentlich um irgendwie was zu bewirken, um das Leben angenehmer zu machen. und musste relativ früh feststellen, dass es dann im Schreiben der Beiträge gar nicht darum ging, irgendwie ein Problem aufzudecken oder Kritik zu üben oder eine Idee zu haben, wie es besser ginge oder so, sondern dass man die Wirklichkeit irgendwie im Sinne der Partei darstellen musste. Und ich glaube, das ist auch das ganze Dilemma dieses Staates DDR gewesen, dass er nicht wirklich geschaut hat, wie sind die Dinge wirklich? Was passiert oder was sind Schwierigkeiten oder, sondern immer irgendwie so eine Scheinwelt drüber gelegt hat. Und,
aber du bist in die Partei eingetreten.
Ich bin mit 18, Wahnsinn, ne? Und da hatte ich ja noch so diesen Impuls, ja, du wirst das besser machen. Und dann wurde mir auch gesagt, ja, wenn du in der Partei bist, dann bist du genau an der Stelle, wo man auch was bewirken kann. Und das war eigentlich auch mein Ziel, dass es da überhaupt nicht mehr ging, irgendwie den Mund aufzumachen. Das habe ich auch sehr bald erfahren, ja.
Es hat dich aber nicht davon abgehalten, Journalismus zu studieren an der Karl-Marx-Uni in Leipzig?
Ja, es gab nur diese eine Möglichkeit, in Leipzig Journalistik zu studieren, im sogenannten Roten Kloster, wie ich dann auch erst erfuhr, als ich schon da war. Also so eine ironische Anspielung natürlich auf, dass es alles so ideologisch vollgepackt war, dieses ganze Studium. Was wir natürlich schon kannten von dem Fach Staatsbürgerkunde, aber was natürlich dort verschärft eine Rolle spielte und die Journalisten arbeiteten im Sinne der Partei. Und da ist natürlich all mein Ideal, was ich vorher so hatte, das war wie weggeblasen. Sondern es ging nur noch darum, irgendwelche Phrasen zu dreschen.
Und ich will dich hier nicht überführen, wenn ich so nachhake. Nichtsdestotrotz, so ein Studium dauert 4-5 Jahre. Ja. Also wenn du sagst, du hast schon ziemlich früh, schon während deines Praktikums oder Volontariats dir dann auch gemerkt, in welche Richtung es geht. Warum hast du denn dann durchgehalten, wenn du dann weißt, okay, das sind Phrasen. Ich befinde mich ja hier wieder im Phrasenstatus. Ich kann ja hier dann doch nicht das tun, was ich machen will. Warum hast du es nicht abgebrochen und irgendwas anderes gemacht?
Also diese Frage haben wir uns ja ganz oft gestellt. Also es ist ja nicht, ich alleine habe nicht nur so gedacht, sondern auch meine engsten Freundinnen. Warum machen wir das hier überhaupt zu Ende? Wir hatten, erstmal ist man dann ja so in so einer Maschinerie drinne. Und ich bin auch so erzogen worden, dass wenn ich etwas anfange, mach das zu Ende. Dann machst du es erstmal zu Ende. Und dann, wenn du dann arbeitest, dann hast du ja noch die und die Möglichkeiten. Und guck mal, die Redakteure, die du alle kennengelernt hast, die sind doch in Ordnung. Die meisten waren auch wirklich in Ordnung. Aber das ist dann sowas, was einen abhält und vielleicht auch wirklich dann die Angst davor, was wird
was
denn dann?
Ja,
ich meine, ich habe knapp über ein Jahr gearbeitet, dann habe ich meinen ganzen Lebensweg dann wirklich abgebrochen. Es ging auch nur so, weil es für mich dann wirklich der Cut war, wo ich dachte, nein, du kannst doch nicht mehr weitermachen. Du musst jetzt hier aufhören, du musst entweder was völlig anderes machen oder so, das willst du nicht mehr und das kannst du auch nicht.
Du hast eine Freundin gehabt, die kurz vor dem Diplom Kritik geübt hat und deswegen auch ihren Abschluss nicht bekommen hat. Und das ist jetzt natürlich auch in der Rückschau nochmal heldenhafter, dass man sagt, okay, die hat's, keine Ahnung, ist es heldenhaft oder ist es unvernünftig, so kurz vorm Abschluss dann zu sagen, ich hau jetzt in den Sack, so geht es nicht und ich melde jetzt meine Kritik an. Im Grunde hat sie 4 oder 5 Jahre umsonst studiert, aber hat dann auf ihr Diplom verzichtet. Was ist aus ihr geworden, weißt du das?
Ich weiß, dass sie noch was anderes studiert hat. Ich hoffe, sie hat auch daran einen Job und so. Also sie hat da auch sehr lange darunter gelitten, glaube ich. Also das ist ja dann doch etwas, was sich so, wenn du dann so rausgeworfen wirst oder so in diesem Konflikt etwas so beenden musst, ne? Damit dann für sich ins Reine zu kommen, ist schwierig, ne? Sie hat es auch bewusst gemacht, also ich hoffe sehr für sie, dass sie da ihren Weg geht. Aber man muss ja auch heute, finde ich, das klingt immer so, wenn wir jetzt über die DDR sprechen. Ich finde, man muss auch sich heute bewusst sein, was mache ich überhaupt hier? Was habe ich für einen Job? Was will ich eigentlich? Oder was mache ich hier für Dinge? Passen die überhaupt zu mir? Also ich finde, das muss man sich heute nach wie vor fragen.
Natürlich, ganz klar.
Also in jedem anderen Beruf. Also manche Menschen sind so unzufrieden, wo ich mir denke, Leute, dann müsst ihr das beenden. Ne? Das Leid muss dann wahrscheinlich erstmal so groß sein, dass man für sich sagt, okay, jetzt ist Schluss damit. Das machen manche vom Charakter natürlich. Manche sind eher bereit, da so einen Schlussstrich zu ziehen und andere brauchen vielleicht etwas länger. Vielleicht habe ich diese Jahre noch gebraucht, also dieses Jahr dann arbeiten in der Redaktion, um wirklich für mich zu wissen, ja, es geht doch nicht anders. Es geht auch in der Praxis nicht anders.
Du hast dann ja auch ein Kind bekommen, eine Familie gegründet sozusagen. Ja. Also der Ausreiseantrag, den habt ihr 85 gestellt und 88 seid ihr dann gegangen. Du hast dann Berufsverbot bekommen und auch dein Mann hat Berufsverbot bekommen und du hast dich ja dann mit der Gründung dieser Theatergruppe, das war ja wieder das Wort Erweckungserlebnis, das war ja fast aus der Not heraus geboren. Du musstest etwas tun, um die Familie auch zu ernähren. Und das, so bist du zu deiner Berufung gekommen. Eigentlich ein ganz, ganz schöner Weg und auch ein sehr mutiger Schritt, den du da gegangen bist.
Ja, das sagt man heute, also so dieses Wort mutig, aber letztendlich es hat sich alles so ergeben und es ging auch nicht anders. Mhm. Also diese eine Sache brauchte seine Zeit und das andere war etwas, ich sag mal so, Dinge kommen ja auch zu einem, wenn man charakterlich was vorgibt oder wenn es irgendeine Form ist, wo man eine Affinität dazu hat und die ist stark ausgeprägt, dann macht man das auch irgendwann, weil man das will. Und da kann ich nur jeden dazu ermutigen, also wenn er auch eine Idee hat, wo alle sagen, ey Leute, das ist doch totale Schnapsidee, was machst du da eigentlich? Nee, zieh das durch. Kann immer noch sagen, nee, war dann doch nicht oder so, aber sich da erstmal zu probieren, ist für einen selbst auch ganz wichtig, als wenn man nun in dieser Unzufriedenheit hängt oder so. Das habe ich probiert und es hat mich wirklich sehr glücklich gemacht, dieser Berufswechsel. Mhm. Ich schreibe ja trotzdem noch weiter.
Transgroove hast du mitgebracht. Blade Runner heißt das Lied. Das ist etwas irreführend. Wir haben jetzt alle gedacht, jetzt kommt der Soundtrack, der hypnotische Soundtrack von Blade Runner. Aber es ist was ganz anderes. Nämlich was?
Ach, das ist erstmal ein ganz verrückter Titel einer Kölner Band. Und für mich oder für uns im Theater war das die Untermalung in eines Sketches, der total crazy ist, weil ich da wirklich mit Plüschtieren rumjongliere und die zaubere und dann auf meinen Spielpartner einschlage, der in Ohnmacht fällt. Also wirklich so eine dermaßen verrückte Nummer, die wir auch bei Götz Alsmann gespielt haben. Das war mein Beginn im Fernsehen, wo das ganze Publikum völlig irritiert geguckt hat und die Crew hinten von ihm und Götz Alsmann selbst, super. es ist wirklich sehr crazy gewesen und das war die Untermalung.
Ich sage an dieser Stelle nochmal, am 11.11. wird diese Sendung hier auch im RBB-Nachtprogramm im Fernsehen ausgestrahlt, wenn Sie Lust haben, sich Petra Nadolny einfach auch nochmal anzugucken. Radio 1, die Hörbar Rust heute mit Petra Nadolny. Ich habe es vorhin schon gesagt, sie hat ein Buch geschrieben, Alles Nice oder ist bei Lübbe erschienen und wir verlosen gleich mal drei Bücher und haben uns eine Quizfrage überlegt. Bitte, wenn ich an meine Kollegin weiterreichen darf.
Mach ich als Dolly Buster als Quiz. Also, wie hieß die Schokolade in der DDR in Zonne, wo keine Schokolade drin war, aber dafür Bild von schönes zum Sammeln. Ich sag nicht weiter, weil Sie wissen schon.
Sammelbildchen.
Sammelbild und keine Schokolade drin. Wie hieß?
Wir meinen nicht die Süßtafel.
Nein, nicht der Schlager.
Nicht Schlager, Süßtafel.
Nein, auch nicht die Beat Süßtafel, sondern gibt noch eine andere. Überlegen im Kopf.
Klingt nach einer Droge, nach einer amerikanischen Droge. Und es ist nicht das Action-Haarspray, sei gleich. Bitte schicken
schließen
Sie
wir ja aber die Leute aus dem westlichen Teil hier irgendwie aus. Ne?
Also ich
die
bitte Westis, dich.
Also das geht ja jetzt.
Na Moment, jeder kann heutzutage Internet recherchieren. Ganz genau, es gibt das Internet.
Ja,
und an dieser Stelle
dafür,
auch nochmal, wie nochmal ganz kurz erwähnt, wer nicht damit klarkommt, wie das mit dem Podcasten geht und so weiter, dann schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff Podcast an hörbar@radio1.de und dann bekommen Sie eine super Antwort-Mail zurück, die wir aber noch entwerfen müssen. Aber das machen wir schon. So, wir sind fast schon am Ende und es lief im Grunde besser, als ich dachte. Es hat nichts mit dir zu tun, sondern mit mir. Ich hatte natürlich, wie ich eingangs schon erwähnte, als Wessi hat man immer bestimmte Vorbehalte oder hatte ich, dass ich irgendetwas sage, was überheblich klingen könnte oder falsch klingen könnte, weil ich natürlich auch immer wieder auf diese Nostalgie stoße und ich habe das Gefühl, je mehr Zeit vergeht, desto mehr wird das alles so verniedlicht. Mich hat das so erinnert, mich hat es vor allem erinnert an so ein Klassentreffen, an so ein Abiturtreffen vor vielen Jahren, wo plötzlich über so einen Lehrer, der echt ein Arsch war, das kann man nicht anders sagen, der war menschlich, war der überhaupt nicht integer, der war extrem willkürlich und so weiter, hatte auch noch komische Klamotten, sah auch komisch aus und so weiter und im Nachhinein wurde der so nur einfach als seltsam und lustig so deklariert. Und man hatte irgendwie so ein bisschen vergessen, dass der menschlich einfach nicht in Ordnung war. So wie dieses Staatssystem einfach nicht in Ordnung war. Man darf nicht vergessen, wirklich, dass es eine Diktatur war und dass viele Leute auch ihr Leben gelassen haben und dass es schlimmste Repressalien gab. Und dass du natürlich du lebtest nicht auf der Insel der Glückseligen, aber du bist schon irgendwie groß geworden in einer Ecke, wo du ja auch ihr könntet, glaube ich, Westnachrichten gar nicht groß empfangen.
Da oben in Mecklenburg-Vorpommern nicht, nein. Also da waren wir so abgeschirmtes Gebiet. Es war dann nicht das Tal der Ahnungslosen wie in Dresden, sondern die Ebene der Ahnungslosen. Da war so, kam nichts aus der Ecke rüber. Und ich muss sagen, der erste Teil meines Buches beschäftigt sich ja wirklich in dieser Kindheit, die ich dort verbracht habe, Meck-Pomm, die Jugend, Jugendliebe und so weiter. Geht dann rüber, also dieses, das, was du sagst über das System, dass man nicht vergessen darf, dass dieser Staat eine Diktatur war, ein Unrechtsstaat, das kippt dann so, also das wird so ab Mitte des Buches geht es im Prinzip sehr um dieses Thema und um das Leiden auch darunter und auch um Aspekte, mit denen man nicht übereingekommen ist, also wo man sagt, ey, das, so geht's gar nicht, was dann natürlich auch zu dieser Entscheidung bei mir und bei anderen Leuten führte und letztendlich auch zu dieser friedlichen Revolution, die hätte zum Beispiel sicherlich nicht in Meck-Pomm ausbrechen können, weil, also nicht, dass die Leute da irgendwie nicht nachdenken oder nicht keine Haltung haben, aber in der Stadt kommt natürlich ganz vieles zusammen, während auf dem Dorf hat so jeder sein Kleinzeug gemacht und seinen kleinen Garten gehabt, seinen Job natürlich, wo auch Dinge des Staates durchkamen. Ich glaube, erzähle ich auch in diesem Buch, weil so nostalgische Dinge zu erzählen oder auf Nostalgie rumzureiten, war wirklich nicht null meine Absicht, weil ich hasse das.
Hast du auch nicht gemacht. Du hast weder das eine noch das andere gemacht, noch hast du zu sehr verherrlicht, sondern du hast deine Familiengeschichte ja auch sehr schön skizziert, noch hast du dann zu sehr auf das System draufgehauen, so nach dem Motto, paha, aber jetzt distanziere ich mich von all dem, was mich ausmacht oder so.
Ja, ich wollte einfach wirklich so einen Blick zurückwerfen und so, so einen alltäglichen wie möglich, also so wie es auch war. Und dann, was du auch gerade beschrieben hattest über den Lehrer, auch wenn ich auf solche Personen gehe, diese Komplexität von Menschen, wie die sein könnten, wie wir sind, ja, sowas zu beschreiben in den Personen hier, auch bei meinem Lehrer, ne? Den haben wir auch irgendwo, wir waren fasziniert von seiner Art, wie er Gitarre spielte und auf der anderen Seite hat er uns gleich mal dieses Staatsbürgerkunde untergejubelt, ne? Ja, ich denke so, für diese Revolution, die dann stattgefunden hat, 89, und für die es auch diesen Vorlauf braucht, da brauchte es auch diese Stadt und da brauchte es auch die Westmedien, die nicht ganz unbeteiligt waren, sondern die im Prinzip für uns ja dann dort die Informationsquelle waren. Wir haben uns über uns selbst informiert über die Westmedien. Das ist absurd, ne?
Ich überlege manchmal so mit Twitter oder Internet, wie das jetzt ablaufen würde. Also würde man das jetzt, man sieht das ja, arabische Frühling, und so weiter, was plötzlich möglich ist, ja. Also das kann natürlich so oder so genutzt werden. Das kann auch gekappt werden oder kontrolliert werden, wobei es schwierig wird und so weiter. Aber wenn man mal versucht, sich das zu überlegen, ob die DDR überhaupt, ich glaube, das haben wir auch schon mal in irgendeiner Hörbar, sind wir schon an den Punkt gekommen, ob die DDR ist, ob es die so lange hätte geben können, wenn es das Internet früher gegeben hätte und die Möglichkeiten sich
nicht.
So...
Ach, überhaupt nicht, nein, ja. Nein. Weil die Leute, wir haben gedurstet nach Informationen, wir haben uns, wo es irgendwie ging, für Bücher angestellt und also Theaterstücke, um rauszuhören, ah, was will er uns damit noch darüber hinaus sagen, was wir woanders nicht hören. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das möglich gewesen wäre. Oder zum Beispiel über dieses Punkkonzert hier in Berlin-Mitte, was damals von den Faschos niedergeschlagen wurde. Davon habe ich erfahren durch die Westmedien, nicht durch unsere eigene Presse, die schwieg ja schön. Es gab eigentlich gar nichts, nur liebe, arbeitsame Menschen. Und
so, wer sich mehr informieren möchte, jetzt sage ich es nochmal, das ist der Buchtitel aber oft gefallen in dieser Sendung, Egal, alles nice oder, von Petra Nadolny. Vielleicht gehören Sie auch zu den glücklichen Gewinnern. Schicken Sie uns eine E-Mail, wenn Sie wissen, wie diese Schokolade oder Schokolade hieß, mit den Sammelbildchen, an hörbar@radio1.de. Dir sage ich vielen Dank
fürs Dasein und für alles.
Und wir spielen jetzt noch dein letztes Lied. Können wir den so stehen lassen? Hermann van Veen mit Klitschnasse Clowns?
Ja, also ich arbeite sehr viel als Clown, als Komiker. Auch die Parodien ist für mich, Clown ist ein Inbegriff von jemand, der auch hinter die Maske guckt und gleichzeitig aber trotzdem eine aufsetzt. Ne? Okay. Also viel Spaß mit dem Titel. Und schaut mal dann durch die Stadt.
Danke und tschüss.
Da marschieren klitschnasse Clowns, doch die Leute, die den Umzug sehen, durchnässt.
Radio 1. Hörbar Rust.